Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Leichtes Gepäck mit Silbermond, gewünscht von meinem Gast heute. Und damit sage ich herzlich willkommen bei SBS Radio, Kim Kissling.
Hallo.
Sie sind die neue Pastorin der Deutschen Evangelischen Kirchgemeinde East Melbourne, die Nachfolgerin von Christoph Dielmann, ein Gottesmann, den wir in den letzten Jahren immer wieder im Programm hatten und an den ich mich sehr gerne zurückerinnere. Ich mochte ihn wirklich sehr und unsere Hörer bestimmt auch. Aber das ist Geschichte. Pastor Dielmann ist nun Pfarrer Dielmann und betreut eine neue Kirchgemeinde in Deutschland, den evangelischen Pfarrsprengel Fahrland. Das ist ein Stadtteil oder Verwaltungsbezirk in Potsdam, die Hauptstadt des Landes Brandenburg. Also, Kim Kissling, stellen Sie sich doch in ein paar Sätzen vor.
Ja, ich bin Pastorin Kim, die Neue in East Melbourne. Ich habe eine kleine Tochter mit nach Melbourne gebracht und meinen Mann. Und zu dritt sind wir jetzt hier dabei, uns in Melbourne einzufinden, die Gemeinde kennenzulernen, die Stadt kennenzulernen und mit dem, was wir so mitgebracht haben, uns hier heimisch und wohl zu fühlen.
Wie war der Einstieg?
Der war erstmal holprig, weil wir sehr lange auf den Container gewartet haben. Erstmal in unser Pfarrhaus in East Melbourne nicht einziehen konnten, weil da noch alles Baustelle war und wir erstmal in Springvale gewohnt haben, in unserer Schwestergemeinde dort. Und ja, dadurch war es ein bisschen holprig, aber wir sind von allen Menschen sehr liebevoll empfangen worden und das hat all das logistische Kuddelmuddel ganz gut wieder wettgemacht.
Stichwort die Menschen hier. Was wussten Sie über die deutsche Gemeinde?
Tatsächlich relativ wenig, weil wir uns beworben haben in der Zeit von Covid und wir daher auch nicht die Möglichkeit hatten, vorher mal herzukommen oder so und das alles rein digital ablief. Wir wussten das, was auf der Homepage zu finden ist, dass hier Expats leben und arbeiten in East Melbourne in der Gemeinde und auch viele Menschen aus den 50er, 60er Jahren Teil der Kirchengemeinde sind und dass die alle sich darauf freuen, eine neue Pastorin zu bekommen. Und ja, da sind wir jetzt dabei, uns zusammenzufinden.
Wenn Sie sagen wir, das ist ein Team?
Na, wir, der Kirchenvorstand und die anderen Neben- und Hauptamtlichen unserer Kirchengemeinde und ich. Und natürlich dadurch auch so ein bisschen meine Familie, denn wenn man Familie von Pfarrerin ist, dann hat man natürlich irgendwie, ist man da immer mit involviert. Wir wohnen da ja auch auf dem Gelände. Das heißt, ich bin irgendwie nie ohne mal in eine Familie zu denken. Das gehört immer zusammen.
Ja. Jetzt weiß ich von Pastor Dielmann und auch von seinen Vorgängern, dass sie jetzt auch ein bisschen wie eine Expat sind. Also das ist eine begrenzte Zeit, in der sie jetzt in Melbourne tätig sein werden. Wie viele Jahre sind es bei Ihnen und was sind Ihre Prioritäten?
Ich bin jetzt erstmal mit einem Vertrag für 6 Jahre hier. Mit der Möglichkeit zu verlängern, wenn alle Beteiligten das möchten, auf maximal 9 Jahre. Aber dann will meine bayerische Landeskirche mich zurück. Dann muss ich spätestens nach Hause zurück. Ja, was sind meine Schwerpunkte? Meine Schwerpunkte sind einerseits die Arbeit in den Martin-Luther-Homes, an den Independent Living Units und auch in den Nursing Homes dort, die Seelsorge und die Gottesdienstarbeit, die wir da haben. Und zum anderen die Kirchengemeinde zu begleiten in allem, was da so dran ist, von den Sonntagsgottesdiensten angefangen über unsere Playgroup bis hin zu dem neuen Konfirmandenkurs, der jetzt angefangen hat. Und was mein ganz großer Schwerpunkt ist in der Gemeindearbeit, sind immer moderne und zeitgemäße Gottesdienstformen. Wir haben jetzt angefangen mit einem TC-Projektchor, wollen einen TC-Gottesdienst im März haben, wo sogar ein Bruder aus TC dabei sein wird. werden einen Gottesdienst mit Segnung und Salbung haben und vielleicht auch eine Thomasmesse. Mal schauen, was so alles auch Anklang findet, aber eben mit modernen und zeitgemäßen Gottesdienstformen den Menschen eine Möglichkeit zu geben, Spiritualität zu leben.
Taizé, das kenne ich nur so vom Rande. Ich glaube, das ist in Frankreich. Und was ist das genau?
Taizé ist eine ökumenische Community in Südfrankreich, gegründet im letzten Jahrhundert, wo Menschen zusammenkommen, die eine ganz andere Art der Spiritualität leben. Viel mit Gesängen und Musik, viel mit Meditation und mit viel, viel weniger gesprochenem Wort, als wir als evangelische Christinnen und Christen das sonst zu leben, also ohne Predigt, mit Kerzenlicht und Meditation und Gesängen und mit einer ganz besonderen Art von Liedern, die dort gesungen werden.
Aber trotzdem mit einer Führung, mit Autorität oder sehr basisdemokratisch, wenn ich das so sagen darf.
Wir sind ja als Evangelische sowieso mit wenig Hierarchie ausgestattet, aber grundsätzlich ist es gedacht als ein Miteinander feiern und singen und weniger als ein Gottesdienst, der von irgendwem geleitet wird. Also wir haben den auch im Team vorbereitet, den Gottesdienst, weil das die Idee von Taizé ist, dass das international und ökumenisch ist. Und alle dahin kommen können, die das mögen, weshalb auch unser Chor mit rein englischsprachigen Frauen der anglikanischen Kirche mitbestückt ist und die Gottesdienst, also da wo Text vorkommt, das dann auch in Englisch sein wird, damit auch alle Freundinnen und Freunde aus dem englischsprachigen Bereich mitnehmen können und die sich genauso wohlfühlen.
Dein Krankenbett wird zum Schafott. Die Würfel sind gezinkt, der Tod hält heut Gericht. Der Zufall ist gekauft, Gott würfelt nicht, spiel deine Karten
Gott
auf.
Gott würfelt nicht von Saltatio Mortis. Gewünscht immer noch von meinem Gast heute Abend und das ist Pastorin Kim Kiesling, wie ich richtig gestellt wurde, weil obwohl es zwei S hat, ist es Kiesling und nicht Kissling. Warum?
Weil im Deutschen das Ganze mit einem scharfen S geschrieben wird, also SZ. Und da wir jetzt in Australien sind, natürlich das SZ auf keiner Tastatur zu finden ist und deswegen wir mit SS geschrieben werden.
Ja. Okay, also Kiesling, obwohl es zwei S hat, aber eben weil es ein scharfes S ist. Was oder wieder vielleicht dieses Lied, oder wir haben gar nicht über Silbermond gesprochen, das erste Lied, da gibt es nämlich eine interessante Zeile, finde ich, und da können wir doch kurz drüber sprechen, nämlich so viele Klamotten, die du nie getragen hast und die du nie tragen wirst und trotzdem bleiben sie bei dir, so viel Spinnweben und so viel Kram, so viel Altlast in Tupperwaren und eines Tages fällt dir auf, dass du 99% davon nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Sind Sie auch mit leichtem Gepäck nach Australien gekommen?
Auf jeden Fall.
Mit diesem Container, der nicht ankam? Aber
genau, natürlich erstmal nur mit einem einzigen Koffer, der dann ein halbes Jahr lang auch hat reichen müssen. Aber mir war das vorher schon ganz wichtig, dieses Lied, weil es ja nicht nur um unseren tatsächlichen Besitzstand geht, sondern auch um unser emotionales Gepäck, das wir mitnehmen. Und je mehr da in unserem Lebensrucksack so drin ist, was uns belastet und das Leben schwer macht, umso schwieriger wird unsere Lebensreise. Und das ist ein Stück weit mein Job, den Menschen zu helfen, auszumisten, emotional und seelisch und für die Menschen da zu sein und ihnen zu helfen, vielleicht manches, was sie emotional vielleicht schon seit Kindesbeinen an mit sich rumschleppen, manchmal auch in Gottes Hände abzugeben und dann mit etwas leichterem Gepäck die Lebensreise fortzuführen.
Ist Ihnen das fast wichtiger und lieber, als von der Kanzel herab zu predigen?
Auf jeden Fall, ja. Also ich sehe mich schon auch als Lebensbegleiterin und als Mensch, die spirituelle Wege begleiten möchte. Und das ist mir auf jeden Fall mindestens so lieb wie die Gottesdienstarbeit. Aber ja, das ist schon wichtig.
Auch bei ganz schwierigen Dingen, Sterbebegleitung und vielleicht noch schwieriger, weil da geht es dann um Ethik, Euthanasie?
Ganz sicher, ja. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass auch im 21. Jahrhundert wir, wenn wir gläubige Menschen sind, andere Antworten finden, als wenn wir das nicht sind. Und dass uns und unserer Gesellschaft das gut tut, wenn wir diese Perspektive beibehalten in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Und da geht es auch um die schwierigen Themen. In der Militärseelsorge als Notfallseelsorgerin hatte ich diese Themen sehr, sehr intensiv immer wieder. Und das beeinflusst mich sicherlich als Seelsorgerin sehr stark.
Also dort waren es Dinge wie Dienstverweigerung aus ethischen Gründen?
Zum Beispiel auch die Begleitung von Soldatinnen und Soldaten, die noch, also die, obwohl sie Soldatinnen geworden sind, dann doch noch verweigert haben zum Beispiel. Aber natürlich auch die Frage nach Tod und Sterben, wenn ich Soldatinnen und ihre Familien begleitet habe, die auf dem Weg in den Einsatz waren und sich unweigerlich mit dem Tod und Sterben auseinandersetzen mussten, weil sie ihr Testament schreiben sollten, bevor sie weggehen. Und in der Notfallseelsorge natürlich besonders, wo wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger in Situationen hineingerufen werden, die man keinem Menschen auf der Welt wünscht, jemals erleben zu müssen. Und da die Menschen in dieser großen Not zu begleiten oder eben, wenn man sich mit Tod und Verwundung auseinandersetzt, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass das eben nicht nur Psychologinnen und Psychologen machen, die trotzdem ein anderes Arbeitsfeld haben als wir in der Seelsorge, sondern eben auch als SeelsorgerInnen. Ja.
Darf ich das auf die Spitze treiben sozusagen und fragen, ob Ihnen jemals in der Militärseelsorge jemand begegnet ist, der einen Menschen, ich weiß nicht, vielleicht in Afghanistan im Rahmen des Einsatzes der deutschen Bundeswehr töten musste?
Natürlich, solche Menschen habe ich getroffen. Und
was ist da das Problem? Was sagen die Soldaten? Was sagen Sie denn?
Wenn man jetzt nicht ein psychologisches Problem hat, denke ich, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der einfach so das verarbeiten kann, wenn man jemanden umgebracht hat. Egal ob mutwillig oder aufgrund eines Befehls oder aufgrund eines Unfalls. Und die Anfragen kommen und diese Menschen haben schlaflose Nächte und das treibt sie um. Und ich glaube, dass das in der Polizeiseelsorge zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen genauso erfahren. Und das ist ganz fürchterlich, wenn man das hat tun müssen im Leben oder das passiert ist, wenn es jetzt zum Beispiel im Rahmen eines Unfalls war, dass ein Mensch zu Tode gekommen ist. Und das ist fürchterlich, ganz fürchterlich, wenn man damit leben muss, dass das passiert ist.
Oder Zivilisten, die dann collateral damage sind?
Das ist zum Glück bei der Bundeswehr nicht so viel passiert, weil die Bundeswehr natürlich, seit die Bundeswehr in Einsätzen ist, nicht so intensiv involviert ist wie jetzt zum Beispiel die US Army oder so. Und weil ich auch nicht mit den Spezialeinsatzkräften in Deutschland zu tun hatte, sondern mit den regulären Soldatinnen und Soldaten. Und dadurch haben wir da in der Bundeswehr dieses Thema nicht ganz so intensiv zu bearbeiten, wie das vielleicht jemand von der US Army machen muss.
Mhm. Zurück zu etwas leichteren Themen. Erzählen Sie uns doch ein bisschen über Ihre Kindheit und Jugend, damit wir ein bisschen spüren, woher Sie kommen, etc.
Ja, ich bin ein Soldatenkind. Mein Vater war bei der Armee. Bin daher so etwa alle 2 Jahre umgezogen und etwas wurzel- und heimatlos. Bin aber in all dieser Zeit mehr oder weniger in der Militärseelsorge groß geworden, die ein sehr großes Package an Familienbegleitung anzubieten hat und mit den Aktionen für Familien von Soldatinnen und Soldaten. Egal, wo wir gerade gelebt haben, war das so immer meine Heimatbase. Und in der Zeit dann so ab dem Konfirmandenunterricht, als ich so 12 war, hatte ich eine ganz tolle Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde, in der ich damals gewohnt habe. Und da habe ich damals entschieden, ich möchte so werden wie dieser junge Pfarrer, den wir da damals hatten. Und habe begonnen, in der Kinder- und Jugendarbeit sehr aktiv zu werden, habe Kindergottesdienst geleitet und Jugendgruppe mitgemacht, später auch geleitet. mit 16, glaube ich, oder 17 das erste Mal einen eigenen Gottesdienst verantwortet, weil mir das sehr, sehr wichtig war, das Gottesdienstleben damals schon. Und Kirchentage besucht und dann auch in Gremien, die überregional waren, dann irgendwann die ersten Posten und Ämter bekommen. Ja, so eine ganz typische Laufbahn in der evangelischen Kirche, wenn man dann später Theologie studiert. Und das hat mich sehr geprägt. Genau.
Ich bin Katholik und da gibt es ja das Zölibat. Und deswegen dachte ich vorhin, schön, wenn man sich nicht entscheiden muss zwischen der Liebe und der Karriere. Wären Sie auch Pastorin geworden, wenn das bei Ihnen auch nicht erlaubt wäre?
Nein, ich glaube nicht. Ganz sicher nicht. Also dazu ist mir Familie haben und als Familie leben zu wichtig.
Finden Sie es falsch, dass die Katholiken immer noch daran festhalten? Der Papst, der könnte das ja mit einem, da könnte das auf einmal umstoßen.
Hätte er in Europa viel weniger Nachwuchsprobleme. Ich finde es schade, dass es eine Entscheidung geben muss. Denn ich kann durchaus den Paulus verstehen, der ja in der Bibel sagt, also schon gut, wenn man jemanden hat, der sich so ganz drauf konzentriert. Und er selber war ja auch ohne Familie. Ich kann auch jeden Kollegin verstehen, die sagt, ich bin freiwillig Zölibatär, gibt es auch bei uns, weil ich mich eben so sehr berufen fühle, dass ich nichts anderes in meinem Leben haben möchte, wie das ja auch Mönche und Nonnen machen. Und das ist absolut in Ordnung. Und ich glaube, das hat schon auch mal eine andere Tiefe von Spiritualität, wenn ich mich auf so ein Leben einstelle. Aber ich glaube nicht, dass man als Pastor, Pastorin mit Familie deswegen die schlechtere Geistliche ist. Das ist anders mit einer Familie im Pfarrhaus, ganz natürlich. Aber ich finde, es hat beides sein Für und Wider. Und sich entscheiden zu müssen, ist, glaube ich, falsch.
Was gefällt Ihnen am besten an Ihrer Arbeit?
Am besten gefällt mir, dass ich mit Menschen jedweden Alters zu tun habe, dass ich den einen Sonntag eine Familie begleiten darf, die sich unglaublich freut, dass ein Kind geboren wurde bei der Taufe, dass ich Jugendliche habe, die sich auf die Konfirmation vorbereiten und wo wir die Fragen des Lebens stellen können in einer ganz anderen Perspektive, als das die Sonntagsgemeinde macht. Dass ich Menschen mittleren Alters habe, die Lust auf Bildungsarbeit haben und dann eben auch Menschen begleite im Tod und Sterben und deren Angehörige. Und diese Fülle des Lebens in meinem Alltag zu haben, das macht mein Leben unglaublich reich.
Gibt es auch Dinge, die Sie nicht so mögen?
Die Verwaltung, aber wer mag die schon?
Komm, gib mir deine Hand mit den Beatles vorhin und eher ungewöhnlich auf Deutsch gesungen. Und das hat sich gewünscht. Unser Gast heute, das ist Pastorin Kim Kiesling, die neue Pastorin der Deutschen Evangelischen Kirchgemeinde in East Melbourne. Das ist am Parliament Place Nummer 22 und das ist die Lutherische Kirche, German Lutheran Church in Australien. Die hat ja eine ziemlich lange Tradition, die gibt es seit dem 19. Jahrhundert schon, waren Missionare.
Ja, ist wohl richtig. Wobei unsere Kirchengemeinde jetzt 170 Jahre alt wird dieses Jahr und unsere Kirche nächstes Jahr 150 wird, sodass wir ein großes Jubiläum zu feiern haben werden. Ja, und die waren Missionare und auch Missionarinnen. Was natürlich nicht ganz unproblematisch ist in Australien, die Geschichte der lutherischen Mission. Wie überall auf der Welt haben sich Christinnen und Christen in der Mission ja meistens nicht so sehr mit Ruhm bekleckert. Das ist eher ein unschöner Teil unserer Geschichte.
Also die ganzen Missbräuche, ja, aber vielleicht müssen wir nicht mal über die sprechen, weil die, also kann jeder Mensch nachvollziehen, das geht einfach nicht. Aber an sich, das Missionieren, das Bekehren von, in Anführungszeichen, Ungläubigen, finden Sie das immer noch gut?
Ich weiß nicht, also grundsätzlich finde ich es gut, vom Glauben zu reden und das ist mir auch sehr wichtig. Aber ich finde, das muss immer auf Augenhöhe passieren, in Respekt vor der Glaubens- und Lebenswirklichkeit meines Gegenübers.
Und also sprich die Indigenen, die hatten ja ihre eigene Spiritualität.
Also auch sie, wenn wir uns unterhalten würden, ich weiß nicht, wie ihr Glaubensstatus ist, aber auch wenn wir uns unterhalten würden und über Glaubensthemen ins Gespräch kommen, würde ich nie den Stab brechen wollen darüber, ob ich jetzt da den besseren Weg gefunden habe oder sie. Deswegen finde ich ganz schwierig, dass man eben von diesen Ungläubigen gesprochen hat. Und das haben Christinnen und Christen seit 2000 Jahren. Das ist auch in der Bibel so formuliert. Denn das stimmt ja nicht. Die Menschen, kaum ein Mensch ist wirklich ungläubig. Jeder Mensch hat irgendein Glaubenssystem im Background, die allermeisten zumindest. Und wir als Christinnen und Christen haben unseren Weg gefunden, damit umzugehen und haben da eine Struktur und eine Institution und alles, was da so dazugehört. Was ja aber nicht heißt, dass andere Glaubensstrukturen nicht genauso gewinnbringend und den Menschen gut tun, wie es unser Christentum kann. Und auch noch unser europäisch gelebtes Christentum, das ja auch noch sehr speziell ist im Vergleich zu Christentum irgendwo anders auf der Welt.
In den USA vor allem?
Auch in Afrika, auch in Südamerika, in Asien, überall wird Christentum gelebt und überall äußert es sich ein bisschen anders und verschieden.
Aber noch einmal, die Indigenen, da gibt es ja in der Nähe von Alice Springs dieses Hermannsburg, das wurde von den lutherischen Missionaren gegründet und die haben also die Indigenen dort bekehrt zum Christentum, mit dem Resultat vielleicht, dass die Indigenen heute das bereuen, oder?
Ich war noch nicht in Hermannsburg, kenne sozusagen all das nur aus Geschichtsbüchern und Erzählungen. Ob die Indigenen das heutzutage bereuen oder nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich denke, da, wo sie es tun, ist das sicherlich dem geschuldet, dass diese Mission ganz oft mit sehr, sehr viel Druck passiert ist, mit sehr viel auch körperlicher Gewalt verbunden war. Und dass da auch sehr viel psychologischer Druck ausgeübt wurde, in dem Sinn, dass man gesagt hat, also du bist auch nichts wert, wenn du kein Christ, keine Christin bist, dann bist du nicht viel mehr wert als ein Tier.
Du kommst
denn
nicht in den Himmel.
Denn erst das macht dich zu einem Menschen sozusagen, also dass eben Menschenbild sehr davon geprägt war, dass nur Christ oder Christin auch ein Mensch ist, was ja ganz fürchterlich ist. Und ich bin es ganz froh, dass wir in den Kirchen Europas so etwa seit den 80er Jahren da am Umdenken sind, dass wir auch keine Missionswerke mehr haben, dass wir das Ganze inzwischen Partnerschaftsarbeit nennen und dass wir sagen, Mensch, wir können gegenseitig voneinander lernen und das ist ganz, ganz wichtig, da auf Augenhöhe zu kommen und aus der Geschichte zumindest zu lernen, wenn wir sie schon nicht rückgängig machen können und zu sagen, wir wollen das in Zukunft besser machen, wenn wir auf Indigenous People treffen, dass wir das eben nicht mehr so machen, wie das mal war.
Geschieht das?
Also ich habe, als ich in Mali war, in Afrika, als Militärseelsorgerin dort Indigenous People in Mali getroffen. Und da hatte ich schon den Eindruck von dem, was die auch erzählt haben, dass sich das sehr, sehr verwandelt hat in den letzten 30 Jahren, wie christliche Menschen, die aus Europa kommen, mit wie auch immer gearteten Menschen verschiedenster kultureller und nationaler Backgrounds da zusammenkommen. Ich glaube noch nicht, dass wir da fertig sind, aber wir sind auf einem besseren Weg, das glaube ich schon.
Okay, ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für diesen Besuch fürs erste Mal. Ich hoffe, wir werden in den nächsten 6 Jahren noch mehrmals miteinander reden können hier im Radio oder auch bei Veranstaltungen und freue mich sehr. Und ich glaube, ich darf das sagen im Namen der Hörerschaft. Herzlich willkommen noch einmal hier in Australien und alles Gute bei der Arbeit und auch privat, Pastorin Kim Kiesling von der Deutschen Evangelischen Kirchgemeinde in East Melbourne. Danke für den Besuch.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.